Doch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 69. Folge Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Der wahrscheinlich einzige deutsche Podcast, in dem kommerzielle Streamer und öffentlich-rechtliche Mediatheken gleichberechtigt nebeneinander stehen und in dem Blockbuster-Serien ebenso Beachtung finden wie obskure kleine Dokumentationen, Serien und Filme und damit Werbung aus. Heute sprechen mein Journalistenkollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, mal wieder ein bisschen über Fußball und wie unterschiedlich man ihn und die Menschen dahinter in Dokumentationen betrachten kann. Wir vergleichen zwei ZDF-Produktionen, Tommy Schmidts Mats Hummels Porträt Hummels La Finale und Trophy Man über die Erfindung der Champions League mit der Arte-Doku Heisel 1985. Danach sprechen alte Männer über junge. Wir haben uns die RTL Plus Serie Softies angeschaut, Gewinner des Storyteller-Wettbewerbs für kreative Nachwuchskräfte an Filmhochschulen, aus dem letztes Jahr angemessen Angry hervorging, eine Serie, die viel gewonnen hat, über die wir hier gesprochen haben und ja, die viel überzeugt hat. Danach großes europäisches Historien-TV. Rise of the Raven bei Magenta TV ist ein Spätmittelalter-Epos und bietet Fernsehen, wie man es lange nicht mehr gesehen hat. Ob gut oder schlecht und vor allem wie Jan das sieht, ich bin gespannt. Auf Jans Anregung sprechen wir am Ende noch über eine weitere Doku, die jedoch nichts mit Fußball, sondern mit haarsträubendem Betrug zu tun hat. Es geht um die True Crime Doku Love Scam bei Sky und Wow. Doch beginnen wollen wir mit Fußball-Dokus und darüber spreche ich mit dem Mann, der zusammen mit einem gewissen Stefan Effenberg aus Hamburg-Niendorf einst gemeinsam in der Hamburger Jugendlandesauswahl kickte, Jan Freitag. Lieber Jan, wie war das damals mit Effe?
Das ist ein Schritt zu weit gedacht. Ich habe nicht mit ihm Landesauswahl gespielt, sondern ganz einfach A-Jugend. Und er ist dann direkt von der A-Jugend zu Borussia Mönchengladbach gecastet worden.
Aber A-Jugend von der Hamburger Landesauswahl oder wart ihr einfach nur im selben Verein?
Wir waren im selben Verein, haben in der A-Jugend gespielt und die war schon höherklassig. Ich war damals Torwart. Und das war, also wir haben auch in ganz Norddeutschland gespielt. Also es war wohl, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, das war wohl so eine Art Nordliga oder sowas. Also schon eine Leistungsklasse, aber jetzt nicht. Wir waren jetzt nicht irgendwie eine Auswahl oder sowas, sondern haben einfach höherklassig gespielt. Und das war, ich kann Stefan Effenberg menschlich und beruflich nicht empfehlen, niemanden. Aber ist jetzt, glaube ich, auch keine. Es ist
also
kein
ihr
Geheimnis.
Wart damals schon keine Freunde.
Und wir waren überhaupt keine Freunde.
Du bist
er hat
dann
Menschen
in die,
wie mich mit Verachtung gestraft.
Ja, und du bist dann in die Antifa gegangen und er in
die Fahne, nein.
In die Fahne, nein?
In die Fahne, nein, also nee, so. Egal.
Also du bist dann eher ins linke Spektrum und eher in den kommerziellen Fußball
gewechselt. Also ich weiß aber jetzt auch nicht, ob er ins rechte Spektrum gegangen
nein,
ist.
Nein, so. Das hat, ja
nein, das hat
gesagt,
wenig miteinander zu tun. Das hat bei mir auch alles noch gedauert, aber es war wirklich, ich glaube 2,5 Jahre mit ihm gespielt und das war keine Zeit, die mir jetzt irgendwie als positiv in Erinnerung geblieben ist.
Aber hättest du gedacht, dass er so eine Karriere macht?
Ja, das war damals, weil der ist halt mit 17 oder sowas oder 18 ist er ja schon zu einer Profimannschaft gegangen, hat auch sofort gespielt. Also das war, der hat 45 Tore in der Saison geschossen damals. Okay. Und sowas als Verteidiger, also als, der war sowas wie eine Art Libero, glaube ich, oder so. Weiß ich nicht. Ich will auch nicht zu viel über Fußball reden, aber das war eine Zeit, die war sehr, sehr bemerkenswert, aber es hat keine warmen Gefühle in mir hinterlassen.
Gut. Kommen wir zu einem anderen bekannten Fußballer, nämlich zu Mats Hummels.
Der sehr, sehr nett sein soll und, glaube ich, von vielen Leuten extrem gemocht wird.
Ja, das sagen die einen, die anderen sagen was anderes, okay. Dass er schwierig wäre. Egal, es gibt in der ZDF-Mediathek den Film, ja, kann man schon sagen, Dokumentarfilm, 74 Minuten lang, Hummels, La Finale mit Tommy Schmidt, gleich mit dem Werbeeffekt, dass Tommy Schmidt, der bekannte Podcaster, Entertainer, mit im Titel genannt wird. Und Tommy Schmidt ist ja bekanntermaßen ein großer, großer Fußballfan, der auch einen Fußballpodcast Coppa TS wöchentlich hat, in dem er mit sehr prominenten Gästen wie Chris Kramer oder Robin Gosens immer so über Fußball und was gerade passiert ist, plaudert. Der macht zum zweiten Mal sozusagen so eine Langzeit-Doku, das hat er schon mal zur EM 2024 in Deutschland gemacht. Da hat er drei Nationalspieler über einen längeren Zeitraum beobachtet. Und jetzt hat er gesagt, Mats Hummels, der ja in Dortmund, für den es in Dortmund nicht weiterging vor einem Jahr, der ist dann zu AS Rom gewechselt, hat da seine letzte, ja, wusste man damals noch nicht, jetzt mittlerweile weiß man, es ist seine letzte Profisaison gewesen. Und Tommy Schmidt hat Mats Hummels dort immer wieder besucht mehrere Male. Sie waren in Rom spazieren, essen, haben über alles Mögliche gesprochen. Ja, und daraus ist sozusagen so eine Doku geworden. Jan, ich habe dir das so ein bisschen verschrieben, wie wir hier immer so sagen.
Aufoktroyiert.
Wie fandest du das?
Ich finde, es ist keine Doku, es ist eine Bromance. Also man sieht eigentlich vor allem Tommy Schmidt dabei, wie er sich geil dabei findet, Leute wie Mats Hummels zu kennen. Und deswegen ist, glaube ich, auch, also wenn ich, also ich habe es jetzt nicht handgestoppt oder sowas, ich glaube, dass Schmidt häufiger im Bild ist als Mats Hummels, weil er sich sehr, sehr wichtig ist in diesem Ding. Und deswegen, ich glaube, ich lege hier schon die Messlatte auf die Stufe, wo ich sage, wie mir diese Art von Dokumentation missfallen, weil das einfach komplette Onanie ist. Es hat nichts mit Journalismus zu tun, es geht immer um dieselben Superstars, es geht um Toni Kroos und Thomas Müller und immer nur die Leute, die sowieso schon 10.000-fach abgefilmt wurden, über die alle Leute alles wissen und das jetzt nochmal so zusammengesammelt wird, anstatt Dokus zu machen über Fußballer oder Fußballerin oder wen auch immer, über den nicht alles bekannt ist, von dem man was Überraschendes erfährt. Ich erfahre hier nichts Überraschendes.
Ja gut, das geht natürlich immer darum, dass man über Leute, die in sehr großem, also die, an denen sehr viele Leute interessiert sind, dass man über die noch so ein paar Details oder vielleicht auch Privates oder sowas erfährt, was eben noch nirgendwo sonst verbreitet wurde. Und zumindest, was ich gelesen habe, ist der unschöne Abschied in Dortmund für Mats Hummels. Darüber hat er hier in der Doku mit Tommy Schmidt zum ersten Mal geredet. Und genau dieser Punkt, den du ansprichst, dass es irgendwie, ja natürlich, dass er genauso oft im Bild ist, dass es eine Bromance ist, ich glaube, das ist natürlich auch das Erfolgsgeheimnis von Tommy Schmidt, weil er einfach es schafft, so eine angenehme, also für den Gesprächspartner angenehme Nähe herzustellen, die auch bei Zuhörern von seinen Podcasts oder Zuschauern von den Dokus gut ankommt, weil man sich da so wohlig reinsetzen kann. Es ist eine andere Art von Journalismus, vielleicht ist es überhaupt kein Journalismus, und man kann es, glaube ich, nicht mit klassischen Dokumentationen vergleichen. Es ist einfach eine andere Art von Format.
Genau, sehr cremig alles. Und das ist erst eigentlich mehr so eine Fragelotion und schmiert die Leute so ein bisschen ein und die lassen sich darauf ein, was er sie fragt. Und man könnte dann natürlich irgendwann an irgendwelchen Stellen mal Tommy Schmidt fragen, ob er nicht auch kritische Fragen ihn hatte. Hatte er nicht. Also man könnte zum Beispiel jemanden fragen wie Mats Hummels, der irgendwie in der Woche ungefähr 20 Facharbeiterinnengehälter pro Jahr verdient. Was machst du denn eigentlich mit der Kohle? So, gibst du auch ein paar sinnvolle Sachen dafür aus oder steckst du das alles in 7 Autos? Da finde ich es ganz interessant, dass ein Kleinwagen fährt. Das ist aber auch nicht unbekannt. Also es ist halt Mehrwert 0, Fandom 100%. So, das heißt, es ist eine reine Grundversorgung für Leute, die ohnehin auf der Seite von Mats Hummels sind. Und für mich komplett redundant. Also kann man sich einfach sparen und es ärgert mich, dass für sowas Sendezeit oder so, gut, das ist jetzt, doch, es ist ja in diesem Fall auch Sendezeit, verschwendet wird und am Ende sogar Ressourcen. Und es ist einfach eine Selbstverstellungsbürde, die mich stört.
Ja, ich verstehe deinen Punkt. Also ich habe zum Beispiel eine Kritik bei Spiegel Online gelesen von Marco Fuchs, der sich auch an dieser Frage abgearbeitet hat. Wo ist denn da die journalistische Distanz? Und der aber immerhin auch den anderen Punkt sieht. Er schreibt, es ist ein Film mit besonderen Einblicken, der aber auch eine problematische Entwicklung illustriert. Durch diese, aus journalistischer Sicht teils unangenehme Nähe entstehen auch Momente der Nahbarkeit, schreibt er dann später im Text. Und das finde ich schon, also ich finde schon, dass man, Mats Hummels ist ja ein Typ, der früher zur aktiven Zeit auch sich gern vor die Mikrofone gestellt hat und relativ gute Interviews gegeben hat nach Spielen, weil er halt ein intelligenter Mensch ist. Und ich finde schon, dass man ihn hier nochmal auf eine andere Art und Weise kennenlernt. Ob dich das jetzt interessiert, das ist ja jetzt egal, weil es gibt Leute, die interessiert.
Auf jeden Fall. Nein, ich bin nicht der Maßstab, aber wenn ich es als Journalist kritisch beleuchte, dann sehe ich darin einzig und alleine eine nachfrageorientierte Grundversorgungsmechanik, die halt irgendwie auf rein kapitalistischen Ebenen funktioniert, aber nicht auf publizistischen Ebenen. Und deswegen finde ich es doof darüber zu reden.
Ja,
ich würde es eigentlich gerne wegignorieren, sowas, weil ich weiß, es gibt Leute, die es gucken, und ich weiß auch, dass es richtig viele sind, weil es halt einfach ein Superstar ist. Aber dieses ganze Superstar-Gehätschel, das finde ich einfach überflüssig. Und ich finde auch, es wird immer mehr.
Ja, weil auch jeder Star mittlerweile einen eigenen Podcast macht. Ich habe zum Beispiel gesehen, dir wird ja dann auch immer etwas vorgeschlagen vom Algorithmus. Wenn du das gerne hörst, dann hör doch mal da rein. Da habe ich zum Beispiel festgestellt, es gibt sogar einen Podcast von Marco Reus und seiner Frau, die ich vorher gar nicht kannte, die irgendwie auch so Model, Influencerin, was alle sind. Und die leben ja jetzt in L.A., weil er da für L.A. Galaxy dann jetzt nochmal zum Karriereende hin spielt. Und selbst die haben einen Podcast, und wahrscheinlich gibt es heute fast keinen Prominenten mehr, dem nicht irgendeine Agentur ein Podcast-Konzept verkauft hat, und die plaudern da irgendwie über ihr Leben. Das ist mal mehr, mal weniger interessant. Aber es ist tatsächlich richtig, dass jeder Promi hat praktisch diese Plattformen, wo er sein Privatleben und seine Persönlichkeit noch ein bisschen mehr ausbreitet, als es früher der Fall war. Und das sind dann halt jetzt nicht mehr solche Medien, die praktisch klassischer Art Boulevardmedien sind, sondern ja, das sind jetzt so eigene Boulevardkanäle praktisch. Ne? Und Tommy Schmidt ist jemand, der das sehr gut bedient, weil er praktisch die richtige Sprache und das richtige Mindset dafür mitbringt, um da so eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, dass die Promis sich eben auch öffnen. Ne?
Ja, aber das hat auch Reinhard Beckmann geschafft, zum Beispiel als Interviewer, finde ich, einer der unterschätztesten Figuren des deutschen Fernsehjournalismus, was das betrifft. Der hat sich auch wirklich reingecremt
in die Figuren. Du meinst jetzt früheren Talkshow.
Oder auch Johannes Bekerner, so, das sind halt so diese Leute, denen immer nachgesagt wird, dass sie so wahnsinnig geschmeidig sind. Aber die haben durch ihre Art erstmal positiv auf die Menschen zuzugehen, erstmal nett zu denen zu sein, gute Atmosphäre zu schaffen, haben die trotzdem Gespräche geschaffen, die wirklich teilweise wirklich von Weltrang sind und die den Leuten auch was entlockt haben, was die sich nicht entlocken lassen wollten. Der Tommy Schmidt holt aus Mats Hummels exakt 0,0% interessante Informationen raus. Mhm. Und dass der halt irgendwie ein Problem damit hat, dass sein Wechsel von Dortmund irgendwie, das sind für mich einfach White Tears eines Multimillionärs, dem alles in den Arsch geschoben wird. No respect, mich interessiert es nicht.
Ich weiß, dass wir da so ein bisschen unterschiedlich ticken. Zu der Zeit, als wir noch oft die gleichen Leute interviewt haben, als die ganzen Fernsehsender noch ziemlich viele Termine hier so vor Ort gemacht haben, warst du immer der Mensch, der gerne provokante Fragen gestellt hast. Wenn wir manchmal vorher drüber gesprochen haben, was wir die Leute fragen wollen. Und ich war schon immer so ein bisschen eher auf der Schiene, dass man vielleicht erstmal versucht, eine sehr gute Atmosphäre hinzustellen, und dass man am Ende vielleicht versucht, auf der Basis dieser guten Atmosphäre was Kritisches noch hinten reinzuschieben.
Ist total, ist zielführend.
Es gibt also unterschiedliche Herangehensweisen.
Ja, ja.
Ne? Und Tommy Schmidt, ich finde es immerhin gut, dass du Beckmann und Kerner als wirklich gute Gesprächsleiter hier mal würdigst, weil ich bin der gleichen Meinung. Die haben eigentlich so ein bisschen, sie und ein, zwei, drei andere, haben es praktisch so ein bisschen diese Mischung aus klassischem Talkshow oder journalistischem Talkshow-Journalismus und so ein bisschen Boulevard und privat und menschlich, psychologisch, haben das so ein bisschen mit erfunden, ne? Das
ich glaube, ja.
In ihren Formaten.
Ja. Genau. Also ich freue mich, wenn wir das Thema wechseln und zu Trophy Man kommen.
Absolut, hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Ich würde sagen, Trophy Man ist übrigens auch ein Dokumentarfilmlänge, 83 Minuten, auch in der ZDF-Mediathek seit 16. Mai. Lief, glaube ich, dann auch nochmal linear, direkt nach dem Champions-League-Endspiel neulich. Kann man fast sagen, ist ein klassischer Dokumentarfilm, übrigens von Christian Twente, der diese All-or-Nothing-Nationalmannschafts-Doku in Katar gemacht hat.
Mit Markus Braukmann zusammen, also die haben das im Duo gemacht, und die begleiten zwei Menschen, die ich vorher nicht kannte, weder namentlich noch bildlich, die heißen Klaus Hempel.
Kannte, ne?
Ja, also Insider wahrscheinlich schon, ne? Aber so Klaus Hempel und Jürgen Lenz heißen die. Die waren zu ihrer Zeit, also so in den 80er, 90er Jahren, waren das große Vermarktungstiere so im Produkt- und PR-Business von Adidas und so weiter. Die hingen da tief in der Finanzierungsebene des Profifußballs rum und haben eben genau dort in den 90er Jahren eigentlich nur noch Ruinen vorgefunden, weil der Fußball war damals europaweit, weltweit, weiß ich nicht genau, aber europaweit zumindest, ein komplettes Chaos aus Hooligan-Gewalt, vernachlässigten Stadien, einer völlig inkompetenten Managements und einer Unkenntnis darüber, was aus diesem Metier herauszuholen ist, also aus diesem Business rauszuholen ist. Und diese beiden Typen.
Wir reden jetzt so über die 80er, späten 80er und genau. Ganz frühen 90er.
Ging noch in die 90er los. Also ich kann mich, wenn man manchmal so Bilder von damals sieht, das jetzt ist ein bisschen viel Fußball jetzt gerade für Leute, die sich gar nicht dafür interessieren in unserem Podcast. Aber wenn man sich damals so Bilder angeguckt hat aus Stadien, dann war es so, dass da irgendwie Mannschaft A hat 1993 beim FC Bayern gespielt. Es war ein Ligaspiel und es waren 14.000 Leute im Stadion. In dem alten Stadion, wo auch schon 70.000 reingepasst haben. Das heißt, niemand wollte das damals sehen. Und die beiden haben gemerkt, dass man da mehr draus machen kann. Und haben daraufhin, das lange Rede kurzer Sinn, beziehungsweise kurze Rede langer Sinn, sie haben halt daraus dann die Champions League formiert und diese Doku verfolgt 90 Minuten lang, wie das passiert ist. Und das ist einerseits, ist es so eine Erzählung von alten weißen Männern, die so alte weiße Erfolge nochmal aufdröseln. Und
dabei, sind jetzt so um die 80 mittlerweile.
Genau, sind beide aber noch total eloquent und fit und da und so. Es ist gleichzeitig aber auch noch ein Gesellschaftsporträt der späten 80er und der frühen 90er Jahre. Und es sagt uns wirklich über die Champions League hinaus. Und das macht es dann vielleicht sogar für Leute interessant, die jetzt nicht so im Fußball zu Hause sind oder im Sport zu Hause sind. Das erzählt uns auch einiges darüber, wie die Gesellschaften damals insgesamt funktioniert haben. Und für, also auch diese ganze Hooliganism, der da nochmal skizziert wird und die Art und Weise, wie so diese alten Verweser, also Verweser im Sinne von Reichsverwesern, so bestehender Reiche ihre Pfründe verteilt haben und von nichts eine Ahnung hatten, von den jungen Leuten sich nichts sagen lassen haben und sowas. Und auf der Ebene ist es total interessant. Und gleichzeitig natürlich auch noch ein bisschen so die Superhits der damaligen Zeit, viele, viele Zeitzeugen. Tommy Schmidt tritt natürlich auf, weil der nirgendwo fehlen darf. Das ist tatsächlich einfach auch eine Milieustudie und ein Zeitporträt.
Ja. Das finde ich nämlich auch. Das ist wirklich einmal so ein Porträtfilm über diese beiden Männer, denen man jetzt nicht fürchterlich nahe kommt. Ne? Das sind halt so gut betuchte ältere Herren, die so das erzählen. Wir erfahren was über den Wandel des Fußballgeschäfts von den 80ern bis heute. Aber, und da finde ich, ist der Punkt, wo die Doku über... Ja, relativ subtil über dieses vordergründige Thema Fußball noch hinausweist. Es ist auch ein Film über diese Durchkommerzialisierung der Gesellschaft, die seit damals erfolgt ist. Also ein wunderbares Beispiel ist, es gab ja vor der Champions League gab es einfach nur den Pokal der Landesmeister. Also einfach der Landesmeister eines jeden Landes, eines jeden Fußballverbandes hat im K.O.-System ab der ersten Runde gegeneinander gespielt und wer ausgeschieden ist, war draußen und der andere ist eben weitergekommen. Und da erzählen die, das praktisch noch Anfang, 1987 hat in Runde 1, ich weiß nicht, Barcelona gegen SSC Neapel mit damals Diego Maradona gespielt. Und weil halt Barcelona sich durchgesetzt hat, war halt Maradona, der beste und bekannteste Fußballer der Welt, in Runde 1 schon aus der sozusagen Vorläufer Champions League ausgeschieden.
Das kann heute nicht mehr passieren.
Sowas kann heute nicht mehr passieren, okay. Weil es eine Gruppenphase gibt, weil sich jetzt sogar mittlerweile Ligaphase. Es gibt sehr viele Chancen, sich als stärkerer Verein trotzdem weiter durchzusetzen, wenn man einmal einen schlechten Tag hatte. Und dahinter steht ja, dass man praktisch Schätze der Kommerzialisierung, also Dinge, die man zu Geld machen kann, damals einfach hat liegen lassen.
Ja.
Und das kann heute nicht mehr passieren. Und das ist praktisch... Das wird praktisch hier auch miterzählt.
Ja, jetzt könnte man natürlich also so defätistisch dazu sagen, gut, dass sie es gemacht haben, die Stadien sind halt mittlerweile voll, es ist ein Event geworden, der Fußball ist besser geworden, alles wirklich schönes Entertainment, aber kleinere Mannschaften würden sich vielleicht wünschen, dass sie es damals gelassen hätten, so, weil nach 11 Jahren Bayern-Meisterschaft und all sowas will jetzt wieder nicht zu tief in die Materie eintauchen. Es ist einfach, es ist keine Zweiklassengesellschaft mehr, sondern es ist eigentlich eher so ein Feudalsystem geworden,
ja.
in dem sich die Reichen immer reicher machen, dank der Champions Champions League. Und das alles, was da jetzt noch oben raufkommt, ist alles dank der Champions League. Die hat so krass viel Geld generiert, dass es praktisch keiner, dass kleinere Mannschaften in allen großen Ligen null Chance haben, bis auf winzige Ausnahmen ab und zu mal überhaupt noch da reinzukommen. Also das sind eigentlich mittlerweile zwei Sportarten. Ja. Und das ist höchst verdammungswürdig und das ist zumindest kritikwürdig. Diese Kritik höre ich leider in dieser Dokumentation nicht. Das ist mein Kritikpunkt. Es wird nicht angesprochen, was daraus geworden ist, sondern es wird erstmal nur thematisiert, was geschehen ist. Und das finde ich, ist mir zu dünn.
Ja. Ja, das kann man durchaus als Kritik so stehen lassen, würde ich auch sagen. Trotzdem ist es sehr faszinierend und auch analytisch gut gemacht, wie die beiden Filmemacher es praktisch erzählen, wie sich dieser Fußball vom Proletariersport mit halbleeren Stadien besetzt, fast ausnahmslos mit Männern, irgendwelche verregneten Tribünen und einer Berichterstattung in TV und Print, die eher an so einen Amtsstubensprech. Ne, es hat sich so unglaublich viel verändert. Ja, also der Fußball macht so unheimlich viel mehr Spaß heute als damals, aber er ist natürlich sehr viel ungerechter geworden und es ist eine Zwei- oder Drei-Klassen-Gesellschaft, wie du es richtig
gesagt hast. Aber das sind wirklich tolle Snippets und tolle Footage, die sie uns da zeigen. Ne? So wenn da früher irgendwie, das fiel das 2-1 im Europapokalfinale und der Reporter sagt 2-1, Torschütze, bumm. Und das ist einfach so, das ist schon besser geworden heute, es ist schon entertainender und das ist alles, also ich meine, es ist einfach, wir haben einfach eine Gesellschaft, in der Entertainment und Aufmerksamkeit einen Wert an sich darstellt. Das war damals anscheinend nicht so.
Ja.
Das finde ich hochinteressant, mir das anzugucken, aber wie gesagt, ich finde, wenn ich sowas aus so einer kritischen Sicht bewerte, fehlt die Hälfte davon. Und das ist dann, also hätte man vielleicht tatsächlich doch nochmal einen zweiten oben draufsetzen können oder zumindest am Ende nochmal eine Viertelstunde auf dieses Thema verwenden. Aber vielleicht habe ich auch überhört und es war zu voreingenommen oder so.
Ja, stimmt. Ich glaube, also der Film ist schon klug. Insofern hätten sie das sozusagen intellektuelle Potenzial gehabt, auch diesen Aspekt noch zu beleuchten. Aber ja, den tun sie eher ein bisschen liegen lassen. Unser drittes Thema, nicht in der ZDF-Mediathek, sondern in der Arte-Mediathek seit 3. Juni, ist der Dokumentarfilm Heisel 1985, Untertitel Albtraum im Stadion. Und der hat sozusagen indirekt auch ein bisschen was mit diesem zweiten, mit diesem Trophy Man zu tun, weil eine der größten Stadienkatastrophen in den 80ern, 39 Tote damals, beim Endspiel des Pokals der Landesmeister zwischen Juventus Turin und Liverpool und kommt auch in dem anderen Film zur Sprache. Und ja, es ist auch nicht so ganz ein Zufall, dass es in den 80ern so viele Stadionkatastrophen mit vielen Toten gab. Und erzähl mal was über Heisel 85.
Es ist tatsächlich so ein Initiationsmoment gewesen für sehr viele. Es hat auch in die Champions League geführt, dann 1985. Weil diese Katastrophe, bei der, du hast es schon gesagt, 39 Menschen ums Leben gekommen sind und 500 Verletzte, größtenteils also auch wirklich schwer Verletzte, beim Landesmeisterfinale von Liverpool gegen Juventus Turin im Brüssel-Heisel-Stadion, da war es so, dass daraufhin, jetzt mal gleich einen Schritt weiter zu gehen, wurden die Sicherheitsvorkehrungen in allen europäischen Stadien massiv verändert. Es gab plötzlich keine Sitzplätze mehr in europäischen Spielen und sowas.
Stehplätze.
Und das hat irrsinnig viel bewegt und zwar nicht nur, weil es so eine Weltnews war, die halt wirklich, die lief in allen Nachrichten weltweit, weil es halt einfach outstanding war, sondern es hat auch dafür gesorgt, dass der Blick auf den Fußball ein anderer wurde und dass es thematisiert wurde, was da für Typen in diesen Stadien rumhängen und wer halt nicht drin rumhängen, nämlich Familien und so weiter. Und wenn sie drin rumhängen, dann passiert das, was hier passiert, dass da nämlich irgendwann eine Tribüne einstürzt, weil die Liverpooler Fans wohl angefangen haben, in so einen neutralen Block, der aber teilweise mit Italienerinnen besetzt war, einzudringen und da einfach so ein Schlachtfest anzurichten. Und diese Dokumentation ist sehr, sehr pointiert. Also die geht zwar darauf ein, was daraufhin passiert ist, aber sie rekonstruiert vor allem die Ereignisse, findet dazu sehr, sehr viele alte Zeitzeugen, wenige, ich glaube, weiß gar nicht, ob überhaupt Zeitzeuginnen dabei sind.
Das waren alles Männer, Polizisten, Journalisten.
Ja, ja. Es ist ein verurteilter Hooligan aus Liverpool dabei zum Beispiel, der vor die Kamera kommt. Das sind sehr, sehr interessante Momente. Es sind so Cops von damals, also von der Brüsseler Gendarmerie und so weiter, die da mit drin hingen und die hinterher sehr, sehr stark kritisiert worden sind dafür, dass was sie alles unterlassen haben, dass es zugelassen wurde und so weiter. Also es ist halt so Boris Tilquin und Christoph Hermanns, die ich jetzt womöglich nicht belgisch genug ausspreche, nämlich eine belgische Doku, machen daraus so eine Art Horrorfilm des Staats-, Polizei-, Organisations- und auch Menschlichkeitsversagens. Also wir gucken uns sehr, sehr viele Bilder an. Es wurde sehr, sehr viel gefilmt.
Ja.
Auch aus Perspektiven, die ich noch nicht gesehen hatte jetzt. Und wir schauen auf dieses Ereignis und das ist wirklich der reine Horror, was da passiert. Und es ist halt wieder die Leichen auf so Gittern auf Abtrenngittern abtransportiert werden, weil es nicht genug Tragen gab und so weiter. Also es ist halt einfach, du guckst da rein und denkst, du kannst es nicht fassen. Ich kann mich erinnern, ich habe das damals im Fernsehen gesehen. Und jetzt im Nachhinein nochmals unfassbarer, dass dieses Spiel danach ausgetragen wurde. Heutzutage ist es so, wenn halt irgendwie das sechste Mal Raketen auf dem Platz fliegen, kann es sein, dass der Schiri abbricht. Das ist passiert, also es passiert auch immer mal wieder. Oder wenn jemand einen Golfball an den Kopf bekommt, kann es passieren, dass sowas abgebrochen wird. Und hier gab es fast 40 Tote. Und das war auch bekannt. Das wussten die Organisatoren.
Auch die Spieler wussten das, dass es viele Tote wussten das, gab. Ja.
Und sie ziehen das Ding durch. Also schon,
und du weißt schon auch warum, ne?
Wurde das da gesagt?
Ja, natürlich. Also es wurde natürlich diskutiert und viele waren dafür, das abzubrechen. Und es wurde einmal aus Angst, dass die Ausschreitungen der Zuschauer dann sozusagen wieder aufflammen oder erst
in die Stadt getragen werden.
Also Platini zum Beispiel, Michel Platini, der damals für Juventus Turin gespielt hat, der Starspieler dort war und auch das Tor geschossen hat, was dann letztendlich das 1:0, was Juventus den Titel brachte, der wurde da mehrfach interviewt auch nochmal und der sagt, ja, sie wussten das und sie wussten auch den Grund. Es wird auch in der Doku erzählt, dass auch die Angst vor hohen Vertragsstrafen, wenn das Spiel nicht stattfindet, dann auch eine Rolle spielte. Aber vor allem ging es wohl um die Sicherheit. Und es wurde dann mit 45 Minuten Verspätung angepfiffen. Und aber die meisten Fernsehsender weltweit, man hat geschätzt, dass ungefähr 600 Millionen Leute zuschauen. Deswegen auch wahrscheinlich das viele, viele Filmmaterial, was wir in der Doku sehen. Und das ZDF, was damals die Übertragungsrechte für Deutschland hat, ist ausgestiegen.
Mhm.
In der Doku wird auch gezeigt, wie da ein Journalist oder ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar Intendant war, dann auch das begründet. Aber viele haben es gezeigt,
das Spiel. Ja, es ist eine gute Doku. Es ist halt wirklich eine sehr klassisch aufgebaute Geschichtsdoku, die halt einfach rekapituliert, was damals passiert ist, die jetzt nicht irgendwie massig Schlüsse in die Gegenwart zieht, aber die auch nicht ausspart. Also im Gegensatz jetzt zu Trophy Man zum Beispiel. Es wird auch schon gesagt, dass daraufhin halt die englischen Teams ausgeschlossen wurden vom Europapokal. Und da erst dadurch ist sozusagen diese Arenaisierung des Weltfußballs ist dadurch vorangeschritten, dass heutzutage das die Tatanbahn wegkam, dass die Stadien sicherer wurden, dass es Pufferzonen gab, dass viel weniger Stehplätze gebaut wurden und so weiter. Es hatte Folgen, die werden thematisiert und ich finde es auch am Ende legitim in dieser Doku, dass man da nicht jetzt irgendwie den großen Bogen in die Gegenwart zieht, sondern das dabei Andeutungen belässt. Deswegen ist die wirklich, also sie ist ergreifend, aber ich habe auch einen persönlichen Bezug dazu, weil ich es damals im Fernsehen gesehen habe als noch nicht mal Teenager, glaube ich.
Ja, ich habe es, glaube ich, damals nicht gesehen. Aber wenn man natürlich diese Bilder von 1985 sieht, eine Zeit, die ich halt schon bewusst erlebt habe als Jugendlicher, als Kind, Jugendlicher, man sieht praktisch diese Ästhetik, wie die Leute damals aussahen, man fühlt sich direkt wieder, auch wegen dieser grobkörnigen Art, wie die Fernsehbilder im 4:3 Format da transportiert werden. Man fühlt sich halt an die eigene Jugend erinnert. Und das Ganze ist ja praktisch wie so ein filmisches Tagesprotokoll. Also wie so geraffte Echtzeit. Mhm. Und man weiß ja schon, es wurden natürlich schon vorher ganz viele Berichte gemacht, wie Fans anreisen mit dem Boot aus Liverpool, mit Zügen und Italiener und so weiter und was in der Stadt los war. Und wir sehen erstmal so Vorberichte, hier gab es einen kleinen Zwischenfall, da wurde ein Juweliergeschäft die Scheibe eingeschlagen und so. Ja, aber wir freuen uns alle auf ein großes Fußballfest und fühlt sich natürlich total beklemmend an, weil du genau weißt, was daraus werden wird. Und wenn dann die ersten Angriffe praktisch auf diesen berühmten Block Z, wo eigentlich neutrale Zuschauer stehen sollten, aber da wurden halt vor allem dann Juve-Fans standen da, die sich Karten besorgt hatten und dieser Block Z, der nur von so einem komischen Maschendrahtzaun von dem Liverpool-Block getrennt war, der dann halt umgerissen wird und dann gab es irgendwie auf dem Boden von dem Stadion waren das einfach so Steine, also so, die man so ausgraben konnte ganz leicht, die natürlich dann in Wurfgeschosse verwandelt wurden und die Leute wurden praktisch in diesen Block Z einfach eingequetscht.
Ja.
Und das ist im Prinzip, und du siehst das praktisch mehr oder minder live und die Kamera hält da auch wirklich lange drauf und du siehst diese hilflosen Ordnungskräfte, die praktisch unten auf der Tatanbahn stehen und zugucken und ab und zu mal mit einem Schlagstock winken oder es ist einfach unfassbar beklemmend und man kann da jetzt nicht viel rausziehen. Man sieht diese Talking Heads, diese alten Männer, Polizisten, Journalisten, Verantwortliche von damals, der eine weint, weil er dachte, sein Sohn wäre unter den Opfern, ja. Der dann aber später durch die Tür kommt. Damals gab es halt noch keine Handys, man konnte sich nicht verständigen. Das ist alles sehr ergreifend und alles sehr bitter. Es ist ein guter Film.
Es ist ein guter Film. Ich finde auch tatsächlich ein Aspekt, der mir so irgendwann mal aufgefallen ist, habe ich mich gefragt, so ist dir an den Fans, jetzt stelle ich mal so eine Frage, ist dir an den Fans, an den Klamotten irgendwas aufgefallen bei den, die da im Bild waren, also zu Tausenden im Bild waren?
Also gut, Fans sahen damals anders aus als heute.
Irgendwie. Es gab nicht ein einziges Trikot. Es hat niemand ein Trikot getragen. Und ich habe dann irgendwann, hat mich jemand darauf hingewiesen und dann habe ich mir das angeschaut und habe darauf geachtet, damals wurden keine Trikots verkauft.
Nee.
So, wo man auch merkt, so was halt, was es für ein Shift gegeben hat. Heutzutage recht, ja. haben glaube ich, locker 80%
jeder in jedem Fußballstadion
hat ein Trikot, hat ein Trikot, das bei Bayern kostet 115 Euro oder sowas, ohne Beflockung. Was das halt auch damals, was Fandom damals bedeutet, die haben sich ihre Sachen alle selbst gestrickt.
Ja, damals, als ich ins Stadion anfing zu gehen, Anfang der 80er Jahre, da war ja noch die Jeansjacke mit den ganzen Stickern, ja. Die man voll geflanscht hat, sodass wirklich kein Jeansfetzen mehr frei war.
Ich glaube, ist relativ deutsch.
Mit diesen Joppen.
Ja.
Das war damals, das hat man halt gemacht, sozusagen. Die Trophy waren so kleine Sticker, die man sich aufgenäht hat.
Ja, genau. Also es sind, also ich finde auch gerade in der Kombi sind diese drei Dokus relativ unterschiedlich. Erreichen unterschiedliche journalistische Niveaus,
ja,
und sind auf ihre Art aber dann natürlich auch alle sehenswert, auch wenn ich von einem davon nur abraten kann.
Ja. So, und an dieser Stelle beenden wir unsere Fußballdiskussion oder unsere gesellschaftliche Fußballdiskussion und kommen zu unserer ersten fiktionalen Serie heute, nämlich Softies. Läuft bei RTL Plus, sind 5 schlanke Folgen, also ja, Comedy-Länge 20, 25 Minuten, läuft ab dem Tag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, ab dem 6. Juni alles auf einmal. Jan, was ist Softies?
Es geht um eine WG, eine Berliner WG, ich glaube es ist Berlin, ne? Ja, eine Berliner WG, bestehend aus 3 so Mitte bis End-20ern.
Ja, bitte, ja.
Ja, Mitte, ja, sowas, ne? Die heißen Marvin, Yoshi und Hassan und die suchen nach Sinn im Leben, also so in ihrer Lebensphase, in der sie sich befinden, wo alle noch nicht so richtig weit sind mit ihren Plänen, finden allerdings irgendwie nur Probleme von sowas wie Bindungsängsten über Erektionsstörungen bis hin zu einer fortgesetzten Sprachlosigkeit über das, was sie in ihrem Inneren vor sich geht, nicht ausdrücken zu können. Und das diskutieren sie quasi, diskutieren ist jetzt ein bisschen das falsche Wort, aber das handeln sie, wie du schon gesagt hast, so 5-mal knappe 30 Minuten lang mit einer großen Portion Humor, aber auch einer großen Portion Tragik aus. Das ist ein bisschen diese, nur eine typische Kiffer-Bro-Com-Serie, kann man sagen, so von, wo man sich ein bisschen fragt, wieso sind diese drei Leute nicht miteinander befreundet? Also was, die haben nichts gemeinsam.
Weil sie drei Prototypen sind.
Genau, es sind drei Prototypen. Ja. Das ist eine grundsätzlich erstmal eine surreale Konstellation, weil die Leute, die ich, also wenn ich mich jetzt so in Leuten zwischen 20 und 30 umgucke, die sind sich sehr, sehr ähnlich in ihren jeweiligen Bubbles. Aber egal, Prototypen, die miteinander clashen und also halt irgendwie so Sex and Shame und Techno-Sound irgendwie durchdeklinieren. Also es ist viel, viel Fremdscham dabei. Man guckt diesen Leuten dabei an, wie sie in der Regel eigentlich Scheiße bauen. Entweder im Umgang mit anderen oder im Umgang mit sich, in ihren Konfliktlösungsstrategien und so weiter. Und das hätten sich diese, so, das sind 2 Filmhochschüler, Jonathan Westphal und Yves Guillaume, die, glaube ich, damit ihre erste richtige lange Produktion gemacht haben, also erste Serie, aber haben auch noch gar keine Langfilme oder sowas, eher Kurzfilm erfahren. Die hätten, wären da auch stecken geblieben in dieser typischen Kiffer-Konstellation zwischen Freunden.
Das ist immer Kiffer, wird da einmal gekifft?
Ja, die kiffen einmal und gucken sich.
Aber es steht jetzt nicht im Mittelpunkt.
Nein.
Also es ist jetzt nicht wie Lombok oder so, dass jetzt im Zentrum
aber es
Cannabis-Hardcore-User stehen.
Nee, geht aber viel um, geht auch viel um, um andere Drogen, chemische Drogen.
Es geht
Drogen,
ums Feiern und um
Feiern
auch,
genau,
natürlich,
so.
Ja,
auch. Und das würde auch feststecken, finde ich, in diesem Brei. Wenn sich diese beiden Regisseure nach eigenem Drehbuch nicht noch zwei sinnstiftende Frauen in den Cast reingeskriptet hätten, nämlich die heißen Lotte und Linda und werden gespielt von Aisha Joy und Carmen Redeker, die beiden absoluten Highlights dieser Serie, finde ich.
Ich finde auch, die Frauen sind die deutlich besseren Schauspieler in
dieser, ja, genau, da kommen wir dann auch genau auf den Punkt sowas. So, wie fandest du sowohl die Besetzung als auch die Umsetzung?
Also. Die drei Typen werden ja gespielt von einem sehr bekannten Schauspieler, Damian Hardung, Maxton Hall und so weiter. Und zwei Typen, die man vorher, glaube ich, noch nie gesehen hat, Samir Salim und Oscar Redfern. Ich habe die mal gegoogelt, die machen entweder eine Schauspielausbildung oder sind Rapper und Multitalent irgendwie in Ausbildung. Ja, ich fand tatsächlich, dass da eine sehr gute Serie drinsteckt von der Idee, von der Erzählidee mit diesen drei Prototypen des jungen erwachsenen Manns. Können wir gleich noch drüber reden, welche Prototypen das sind. Aber ich finde tatsächlich die Schauspieler ein bisschen das Problem bei der Serie, weil die bringen viele von den Lines, die da drin sind, nicht so richtig überzeugend rüber.
Ja, und sie neigen alle zum Overacting, finde ich. Also gerade Damian Hardung, der ist wirklich gut im Geschäft und der ist ja so ein Schönling, also so ein Bo, so ein klassischer, kann sich daran aber auch vorbeispielen. Der hat auch schon echt seine Qualitäten als Darsteller. So, also ist auch vor allen Dingen, der ist so vielsprachig, der ist sehr, sehr belesen, der ist ja irgendwie, macht gerade eine Ausbildung zu, also der studiert Medizin nebenbei und sowas.
Okay.
Und der ist halt wirklich, ist ein sehr, sehr, sehr umtriebiger, sehr, sehr vielfältig talentierter junger Mann.
Also sollte vielleicht mal von Tommy Schmidt porträtiert werden.
Ja, genau. Wahrscheinlich sind die auch Bros, die beiden. ich finde tatsächlich dieser Oscar Redfern, der den Yoshi spielt, das ist so eine Partymaus, so ein prokrastinierender, konfliktscheuer, drogenwerfender, so ein Sexboy-Toy, also Toyboy.
Fuckboy, glaube ich. Ja. Nennt er sich selbst.
Ja. Und das ist so, ich finde, der gibt dem Ganzen häufig eine Tiefe, also dem gucke ich ganz gerne zu, zwischendurch immer mal wieder, aber alle drei neigen dazu, ihre Typen einfach so ein bisschen überzuchargieren. Und das ist so, das wäre mir wirklich sauer aufgestoßen, wenn nicht diese beiden Frauen gewesen wären, die das immer wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und das ist vielleicht auch genauso gewollt. Die Typen sind drüber, die Frauen sind die ausgleichenden Elemente. Das ist eine gesellschaftliche Konstellation, also die einer Spielregel folgt, die es, glaube ich, mittlerweile seit 60 Jahren in Filmen und Serien schafft.
Also klar, das ist eine Coming-of-Age-Serie, ganz klar. Und ich habe dann mal so überlegt, was sind denn das eigentlich für drei Prototypen? Das eine, den Damian Hardung spielt, das ist der sich selbst Überfordernde, der praktisch überall perfekt sein will, sein Körper durch Training, in der Beziehung mit seiner hübschen Freundin. Dann hat er so einen Job irgendwie, wahrscheinlich studiert er eigentlich und hat dann so einen Job in so einer Küche. Da will er auch perfekt sein und nimmt jede Schicht an, die er irgendwie angeboten wird. Also das ist sozusagen der Selbstoptimierer und der sich Überfordernde. Das ist dann dieser Hassan, das ist der Unsichere, der halt mit sich selber hadert und ein geringes Selbstwertgefühl hat.
Bisschen mehrgewichtig ist und darunter sehr leidet. So.
Und der Yoshi ist halt der Verpeilte, der halt einfach irgendwie überhaupt keinen Plan hat und der nur mit Drogen und von einer Sexbegegnung in die nächste und so weiter. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, also diese drei Prototypen, der sich Überfordernde, der Unsichere und der Verpeilte, gab es die bei uns eigentlich auch damals vor 20, 25 Jahren?
Nicht in dieser Drastik. Also so, das sind, klar, das ist natürlich auch das Recht einer solchen Serie, die Figuren ein bisschen zu überzeichnen.
Ja.
Also eben, wenn sie als Prototypen generieren, dann ist es okay, das verstehe ich. Ich hatte Ansätze von Leuten in meinem Umfeld, aber die haben auch nicht immer nur eine von diesen Charakterisierungen gehabt, sondern die haben manchmal auch die andere gehabt. Also die konnten durchaus sich auf so einem Selbstoptimierungs-Workaholic-Trip sein, waren gleichzeitig aber im Umgang mit Frauen eher unsicher und so weiter. Ja. Und hier ist es sehr, sehr, sehr kodiert. Aber das finde ich, das muss eine Serie auch dürfen. Also das ist auch, um diese Serie greifbar und die Figuren handhabbar zu machen und sowas, machen das dieser, die beiden Showrunner, ich weiß nicht, ob sie runnen, also ob sie auch produzieren, aber Jonathan Westphal und Yves Guillaume, machen das schon relativ routiniert und das klang auch an, das Format wurde gerade auf der auf dem Seriencamp in Köln, also so einem Branchentreffen vorgestellt. Und das ist ja, passiert ja auf dieser Ebene von den Storytellers von RTL, wo, also RTL Plus, das ist so eine Nachwuchsschmiede, wo auch angemessen Angry bei rausgekommen ist, hattest du ja vorhin schon angedeutet.
Genau, das war der letzte Gewinner, glaube ich, ja. Oder und vorletzte.
Man merkt schon, die trauen sich ab und zu ein bisschen was. Sie trauen sich auch was in der Schonungslosigkeit der Art und Weise, wie sie die Gen, weiß ich nicht, ob es noch sie oder schon sie oder noch Y ist oder das hängt ja so ein bisschen dazwischen. Wie sie diese Leistungsprinzipien dieser Generation kennzeichnen und darstellen und sowas, das finde ich interessant. Sie ist jetzt nicht krass mutig oder sowas, also es ist nicht so, sie ist nicht experimentell, also im Vergleich zu angemessen Angry, die wirklich neue Wege beschreitet in vielerlei Hinsicht, ob man es mag oder nicht, aber die hier ist halt einfach so eine Comedy-Serie übers Großwerden. Wenn man eigentlich schon groß sein sollte.
Comedy-Serie. Ja. Ich glaube trotzdem, da hätte, wenn die nicht so ganz so One-Note-Character gewesen wären und wenn die auch noch ein bisschen besser gespielt und geschrieben gewesen wären, da hätte noch deutlich bessere Serie noch drin gesteckt. Also es gab ja immer mal so auch so schnell hingeworfene Gruppenporträts oder ja, Generationsporträts, ich erinnere jetzt mal, okay, das war ein Kinofilm Männer von Doris Dörrie, Anfang der 80er oder diese Fernsehserie, die ich ja tatsächlich nochmal gesehen habe, weil ich mit Dominik Raake dazu mal ein Interview gemacht habe, Mitte 30.
Mhm. Aber schon ein bisschen her, ne?
Ja, das war dann eher so Anfang der 90er oder Ende der 80er. Und diese Dinger, die haben sich gehalten über lange Zeit. Mhm. Da haben Leute noch oft drüber geredet, weil sie damals vielleicht in diesem Alter waren, also junge Erwachsene, und sozusagen ihre Themen hatten, die man in diesem Alter eben hat, und sich in diesen Serien oder diesem Film damals wiedererkannt haben, ja, auch in der Art, wie man lebt, wie man miteinander umgeht, wie man drauf ist. Und so eine Serie hätte Softies auch sein können. Aber ich glaube einfach, dass sie so, ja, die Qualität nicht erreichen, die in diesen Ideen drinsteckt.
Okay, aber ich weiß es nicht, ob sich die betroffene Generation derer zwischen Mitte und Ende 20, da sind wir nicht mehr drin, kann sein, dass die das gucken und sagen, ey, krass, die sind ja genau wie ich. Das kann ich nicht beurteilen. Also ich würde mir wünschen, dass ganz, ganz viele Frauen die Lotte sehen und sagen, oh, ich wäre echt gerne wie Carmen Redeker, weil das eine tolle Figur ist. Sie ist halt,
die sagt auch den besten Satz, die ist ja so eine feministische Punk-Sängerin, wobei ich auch sagen muss, Leute, wenn ihr Punk-Konzerte inszeniert oder überhaupt inszeniert, also Konzerte inszeniert in kleinen Serien mit wenig Budgets und ihr habt halt nur Geld für 15 oder 20 Statisten, das ist mir schon wiederholt aufgefallen, lass die nicht so wie verrückt ausrasten, weil ich war noch nie bei einem Konzert, wo 15 Zuschauer waren und alle 15 Zuschauer rasten wie die Bekloppten aus. Das ist derartige Fremdscham-Inszenierung. Aber Lotte sagt auch den besten Satz der Serie zu Hassan. Also wie gesagt, sie und dieser schüchterne Hassan haben so eine Sweet Love Affair und der Hassan denkt, oh, warum findet die mich denn gut überhaupt und so, ich bin doch total unattraktiv. Und Lotte sagt, es kostet mich ganz schön viel Kraft, so zu tun, als wäre mir alles egal, als wäre ich so frei.
Ja.
Das sagt sie aber auch total überzeugend und da dachte ich, ja, hättet ihr mehr solche Monologe oder Dialoge in der Serie gehabt, ihr hättet mich als Fan gehabt.
Ja, also schön, dass du es sagst, weil ich habe auch genau diesen Satz in meiner Kritik per DWDL halt hervorgehoben, weil sie aber auch einfach, Lotte sagt, ist die Einzige, die solche Sätze sagt.
Ja.
Und sie sagt mehrere solcher Sätze und sie sagt immer wieder kluge Sachen und sie zeigt uns einfach, wo man hingehen kann, wenn man wirklich auf der Suche nach seiner Persönlichkeit ist und nicht nur danach mit seiner Persönlichkeit möglichst viel Aufmerksamkeit zu erregen oder möglichst gut zu funktionieren oder möglichst viele Sexpartnerinnen zu kriegen oder sowas, sondern wenn man damit was anstellen will. Und Lotte will was mit ihrer Persönlichkeit anstellen, hat was vor. Und das merkt man ja an und deswegen, ich kannte Carmen Redeker nicht, ich werde jetzt immer darauf achten, ob sie wieder in solchen Formaten vorstellt, weil die eine unglaublich geile Präsenz hat in dieser Serie.
Ja, ich habe sie auch mal gegoogelt und ich glaube, die hat auch noch sehr wenig gemacht.
Ja, Carmen, wenn du das hörst, du hast einen Fan.
Genau. Ja, kommen wir zu something completely different.
Wollen wir trotzdem, ich mach das nicht gerne, dass ich das mal mache, weil du öfter so sagst,
ja,
ich habe aber noch
was
zu sagen.
Ich hab noch was, ja, dann hast du noch was.
Ich habe gar nichts, aber wie fandst du die Serie denn jetzt? Also findest du sie, weil ich war mir immer wirklich nicht sicher, ob ich sie empfehlenswert finde und war mir dann, also am Ende bin ich auf den Punkt gekommen, eigentlich finde ich sie empfehlenswert wegen der Frauenfiguren und weil diese Serie auf tragische Art durchaus amüsant ist und einen guten Einblick in diese Sphäre gewährt, sowas bei allen Fehlern, die sie hat.
Die andere Frauenfigur, über die wir jetzt fast nicht gesprochen haben, ist übrigens die Freundin von dieser Damian Hardung-Figur,
genau,
die sozusagen verständnisvoll und liebevoll mit seinen Selbstoptimierer-Problemen sozusagen beratend,
ja,
zur Seite steht. Ich fand die Serie mittelmäßig. Ich,
ja,
glaube, was ich gesagt habe, dass da eine gute Serie drinsteckt, dass ich es auch wichtig finde, dass man auch in jeder Generation mal so versucht, zusammenzufassen, ja, was macht unsere Generation eigentlich aus? Also in der Zeit, wo diese Generation eben noch auch noch jung ist, das finde ich total ehrenhaft. Und das sollte man immer wieder probieren und immer wieder darüber nachdenken. Und die Zeit, 10, 20, 30 Jahre später, wird darüber ihr Urteil fällen, wie gelungen das war.
Mhm.
Weil im Rückblick erkennt man, ob etwas wirklich exemplarisch oder treffend war, denke,
ja,
ich mal. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es bei der Serie über gute Ansätze und gute Grundideen vielleicht nicht hinaus.
Kann sein, ja.
Also, aber wie gesagt, wir sind vielleicht ein bisschen zu alt.
Vielleicht sind wir ein bisschen zu alt. Ich würde aber trotzdem mal gucken rein, weil die hat wirklich ihre Momente, die Serie.
Auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir zu einer Serie, zu der ich ein ganz merkwürdiges Verhältnis habe, weil das wieder eine dieser Frühstücksserien ist, die ich dann sozusagen morgens, während ich mein Müsli löffle und meinen Kaffee trinke, mir anschaue und ja, wenn man sich die komplett angucken will, Rise of the Raven bei Magenta TV, also glaube ein Renommee-Projekt bei dem kleinen Streamingdienst Magenta TV, wie man mir sagte, ab 5. Juni ist relativ üppig, braucht man viel Zeit, viele Frühstücke, sind nämlich 10 Folgen und jede Folge dauert auch so 50 bis 60 Minuten, ist klassisches Historienfernsehen. Weil, ja, es geht um einen Menschen namens Janosch Hunyadi, den ich natürlich vorher nicht kannte, ist, glaube ich, in Ungarn eine relativ bekannte Heldenfigur, ein furchtloser Kämpfer und Feldherr, der vor allem dadurch bekannt wurde, dass er so im 15. Jahrhundert mit kleinen, aber schlagkräftigen Armeen immer wieder ja, gegen die Übermacht der nach Westen vorrückenden osmanischen Kämpfer, also des Osmanischen Reiches, dass er denen trotzen konnte, viele Siege davontragen konnte in irgendwelchen Scharmützeln und Schlachten und der aber auch so ein bisschen als Politiker und ja, Söldner hier und da gewirkt hat. Und ja, daraus ist eine international produzierte Serie geworden. Ich glaube, so ungarisch, die Ungarn haben, glaube ich, da den meisten Anteil dran, aber es spielen da auch viele Österreicher mit und andere, ja, andere Nationen. Ich habe gelesen, die wurde in 8 Sprachen gedreht, die Serie. Also wahrscheinlich, man sagte mir früher mal, das würde man babylonisch nennen. Also jeder Schauspielende spricht da seine eigene Sprache und am Ende wird alles dann einfach platt synchronisiert.
Ja, also ich glaube, die Leitsprache ist schon Ungarisch. So,
weil
also
viele
so
Schauspieler aber auch und wie viele Figuren eben auch Ungarisch sind.
Genau so, ja.
Und ich glaube, diese Serie, die schon ein relativ großes Budget hatte, ich habe mir es irgendwann sogar aufgeschrieben, genau 60 Millionen Euro,
krass,
170 Drehtage, 600 Schauspielende und 100 Pferde. Und die wurde, glaube ich, vorwiegend von einem ungarischen Privatsender finanziert. Aber da sind auch viele andere europäische Geldtöpfe mit im Spiel, um ja wahrscheinlich dieses hohe Budget überhaupt bezahlen.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, es wurde direkt von Viktor Orban finanziert.
Das könnte sein, weil ich kenne nicht die Struktur von ungarischen Privatsendern, aber ja, auch aufgrund so bestimmter, ja, Ästhetiken und Narrative, die wir in dieser Serie sehen, habe ich auch gedacht, okay, ich glaube, da ist ein recht nationalistischer und auch konservative Background.
Es ist ein reiner Propagandafilm, also es ist eine reine Propagandaserie. Es ist halt, also du hast, ja. Ich meine, das ist ja tatsächlich, es gab es ja, diese Situation gab es, spielt im 15. Jahrhundert, die Türken standen irgendwie vor den Toren Europas und die Leute, die halt damals dort gelebt haben, haben sich dagegen gewehrt.
Ja.
Und das wird hier auch genauso dargestellt, also so wie damals halt das Bild war, die Mohammedaner sind eigentlich alles irgendwie asoziale Tiere, bis auf einen, der von einem Österreicher gespielt wird. Von Murat Hamuslu gespielt wird, das ist irgendwie der Sultan oder was der für ein Titel hat.
Der Sultan, der mächtigste Mann in der Welt wahrscheinlich damals.
Genau so, und der es wird ein bisschen was aus seinem Harem erzählt, weil da halt auch sehr viele Ungarinnen drin sind, also eine der Hauptfiguren zum Beispiel gerät in sein Harem, es wird unglaublich viel Haut gezeigt.
Ja.
Es ist eigentlich in vielerlei Hinsicht ist es so ein Game of Thrones-artiger Softporno, nur ohne Drachen.
Was vom frühen Game of Thrones, wo praktisch auch noch ja gern mal die entblößte Brust im Bild war,
ja,
und so, ist hier voll durchgezogen. Also voll, es ist eine Serie mit einem absoluten Male Gaze.
Ja.
Also sprich, Frauen lüften gern mal ihr Kleid.
Auch stumpf, halt ohne tiefen dramaturgischen Sinn.
Und sagen, guck mal, was ich zu bieten habe. Männer sind vor allem dieser Hauptdarsteller, der diesen Hunyadi spielt, ein Ungar namens, wahrscheinlich spreche ich ihn falsch aus, Gellert el-Katar. Ein Typ, der fast immer auch oft unmotiviert mit freiem Oberkörper rumläuft, ja, um seine unglaubliche Durchtrainiertheit und Muskelpakete zu zeigen. Also es ist schon allein in der Ästhetik, wie Menschen dargestellt werden, also Männer als auch Frauen, ist es wirklich Fernsehen, wie es wahrscheinlich in Westeuropa oder in Amerika heute gar nicht mehr möglich wäre, weil alle Gremien dagegen einschreiten würde, plus die ganze Gesellschaft Sturm laufen würde gegen diese Art von, ja, wie Menschen inszeniert werden.
Ja, und weil es auch einfach, also die Ästhetik, ich meine, du siehst allein diesen Heini, der erstaunt mich ein bisschen, dass er so viel Zeit mit Politik und Kämpfen verbringt, weil er braucht alleine 20 Stunden am Tag, um ins Gym zu gehen, sich seine Zähne bleachen zu lassen und halt einfach eine gute Kosmetik und einen guten Friseur irgendwie so aufzusuchen. Der wird halt ohne Scheiß bestimmt 20 Mal in dem, ich habe nicht viel gesehen davon, ich habe es nicht ertragen, allein da wird er 20 Mal in Zeitlupe auf dem Pferd gezeigt. Mhm. So wo die Mähne weht und so weiter, und das ist einfach eine Ästhetik von vorgestern. Und deswegen Robert Dornhelm, der Regisseur, der
ein älterer Herr aus Österreich, mit rumänischen Wurzeln.
Rumänisch, du hast recht, ja. Rumänisch, der so auch so einen History-Fimmel hat, der hat auch schon so Sachen gemacht wie Kronpilz Rudolfs letzte Liebe und sowas.
Genau.
Gar nicht so schlechter Film, aber so, das zeigt ein bisschen, wo sein Fable hinging und sowas. Ey, shame of you, der Typ ist definitiv einfach vom ungarischen Propagandaministerium eines faschistoiden Systems gekauft worden, um den halt irgendwie so einen PR-Film darüber zu machen, wie geil die Urahnen des heutigen Ungarns sind und wie dreckig die Mohammedaner, wie sie damals noch hießen, waren und was das für Schweine waren und so weiter. Das ist eines der fürchterlichsten Machwerke, das wir, glaube ich, jemals hier besprochen haben.
Ja, es ist schon harter Stoff, muss man sagen. Also man kann sich das angucken, sonst hätte ich ja nicht dir geschrieben. Ich habe insgesamt 3 Folgen geguckt, das sind ja dann doch auch schon fast 3 Stunden, weil ich es auch ganz interessant fand, was sie alles noch so auspacken an man kann ja nicht sagen Sexszenen, sondern an Präsentationen von Weiblichkeit unmotivierter Art. Also es ist so ein bisschen so ein ja, nicht Hate-Watching, aber irgendwie so, man kann sich da wunderbar dran amüsieren, wie absurd die Figuren sind. Dazu kommen noch unfassbare Erklärbär-Dialoge, also weil, was ja ganz interessant ist, man weiß ja nicht, oder ich weiß nicht viel über die Zeit, über die Staaten damals, ja, wer da auf welcher Seite stand, wer in welcher Rolle war, wer Geld hatte, wer nicht und so. Und man erfährt schon so ein bisschen über Geschichte, und das wird wahrscheinlich so in groben Zügen, wo der jetzt war und welcher Dienstherr und mit welchen Intrigen da gegeneinander gearbeitet. Es ist schon auch nicht ganz uninteressant, aber wie das dann alles einem nahegebracht wird über wirklich absolut hölzerne Erklärbär-Dialoge. Mhm. Ich bin ja derjenige, der das und das gemacht hat.
Ich als ihr Großvisier.
Genau, ja. Ja, also man kann da viel Spaß dran haben, wenn man diese absolute politische Unkorrektheit und diese ja absolut nicht zeitgemäße Inszenierung von Frauen und Männern, wenn man da irgendwie ja drüber stehen kann.
Das fällt mir halt schwer. Ich glaube auch tatsächlich so dieses Eye-Candy-Ding und Eintauchen in mittelalterliche Welten und Schlachten und auch so ein bisschen die Jungfrau vom Turm retten und so weiter. Es ist alles okay, aber das hier ist ein Propagandafilm. Das ist wirklich, Propaganda, was Robert Downheim da macht, ja. Das ist ein Propagandafilm. Und zwar der allerübelsten Macher. Das ist schlimmer als das, was ich hier auch schon sehr hart kritisiert habe, wie damals die Sachen in das Boot und so weiter, wo sie plötzlich, wo der Dennis Ganze plötzlich auf die Idee kommt, uns mal die Idee zu geben, dass der Zweite Weltkrieg von den Engländern eigentlich angefangen wurde oder von den Amerikanern und nicht von den Deutschen und so weiter, wo ich auch dachte, mal spinnt der? Und das ist einfach, was der Robert Downheim da macht, das ist zutiefst verwerflich.
Ich finde es auch echt ein bisschen interessant, dass Telekom, also Magenta TV, mir wirklich in Form des zuständigen Promoters geschrieben hat, das ist unser Highlight-Produkt in diesem Sommer und so. Weil es steht schon ein sehr zweifelhaftes Werk dahinter. Ich hatte teilweise in der Machart auch so Wanderhuren-Vibes, weil es ist auch nicht auf allerhöchstem Niveau gefilmt. Ich finde die Szenen mit vielen Menschen, also so mit Pferden und Kämpfern und so, finde ich in Ordnung. Wo sie ganz schlecht sind, ist es in die Animation von Gebäuden. Also immer, wenn man dann so eine Stadt oder so eine Burg im Hintergrund sieht, sieht die super künstlich aus. Mhm. Also war, glaube ich, die Robin Hood-Verfilmungen aus den 30ern schon ein bisschen weiter. ja, also wenn ihr Lust habt, mal ähnliche Hate-Watching oder Spaß-Watching-Gefühle zu haben wie ich zum Frühstücken, dann schaut mal rein in Rise of the Raven. Ansonsten kann man es auch bleiben lassen.
Ja, es ist schon mal das zweite Format heute, das ich wirklich richtig, richtig ablehne. Es ist halt ein bisschen too much. Deswegen freue ich mich, dass jetzt eins kommt, das mich extrem überrascht hat. Das ist aber.
Ja, und da bin ich mal gespannt, wie wir da zueinander kommen.
Ja, also
dieses Format, ich sag's mal vorab, da gab es auch Sachen, die mich extrem genervt haben.
Ah ja, okay. Ja, es ist Real Crime und Real Crime, also Real Crime Doku, nicht Real Crime Fiction.
Ja, es geht um Love Scam.
Love Scam, 3x30 Minuten, seit gestern, glaube ich, bei Sky.
Ja, 3x40, glaube ich sogar. Es war über 30.
Also es ist auf jeden Fall insgesamt ungefähr Spielfilmlänge. Und Filmemacher Nils Bökamp begibt sich dahin auf die Spur eines falschen Anwalts, der hier Dennis W. genannt wird. Ich weiß gar nicht, wie viel davon Pseudonym ist. Ich glaube, das Dennis stimmt schon nicht mehr. Der wurde halt also auch aus Schutz vor seinem Resozialisierungsprozess, nämlich vorweg, dass er womöglich in den Knast kommt, aber es wird auch von Anfang an gesagt. Der heißt also Dennis W. in dieser Serie und der ist vor ungefähr so gut 10 Jahren in die Kölner Schwulenszene eingedrungen und hat eigentlich die Hälfte von denen, die da drin waren, hat er erst getäuscht und dann ausgenommen wie die Weihnachtsgänse und ist daraufhin, man erfährt es relativ früh, ist daraufhin, als der Boulevard darauf angesprungen ist, zum Hauptdarsteller einer sehr, sehr großen Boulevardlawine, also insbesondere natürlich von der Fuck the Bild. Und in diesen 3x30 Minuten nehmen wir uns dieser Figur an, wir gehen halt auch relativ chronologisch vor, also wie der halt eindringt in diese Szene, wie die Leute anfangen auf ihn reinzufallen und wie das Ganze dann irgendwie dieses Kartenhaus in sich zusammenbricht. Das ist dann sowas, bisschen wie so Hauptmann von Köpenick meets Frank Abagnale aus Catch Me If You Can. Also es ist so, das ist wohl ein sehr, sehr charmanter Betrüger gewesen, der sehr stark darüber kam, sich die richtigen Verkleidungen und die richtigen Skills und die richtigen Techniken zurechtzulegen, um seine wahre Identität zu verbergen. Und ganz entscheidend an diesem Film, finde ich, ist, oder an dieser Serie ist, wie offen sich die Protagonistinnen machen da drin, also die Betrogenen, wie sie mit ihrer ganzen Persönlichkeit sich vor die Kamera stellen und sagen, ich bin richtig gerippt worden von dem Typen, was eigentlich ein bisschen despektierlich ist, sich so ausnehmen zu lassen und immer wieder die Signale zu missachten, dass man da gerade Opfer eines Betruges wird. Das hat sich immer weiter angedeutet und trotzdem einen Mann namens Matthias Rödder, so ein Soap-Darsteller, ich glaube, der kommt aus dem Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Kosmos oder sowas.
Ich kannte ihn nicht, aber er wird als Schauspieler, Sänger vorgestellt.
Ist auch so ein Künstler, so in der Kölner Szene.
Die Hauptfigur auf jeden Fall dieser Doku.
Der tritt da wirklich auf und sagt, ich bin gelinkt worden und das.
Ja, der war 4 Jahre mit dem zusammen.
Richtig lange mit dem zusammen. Das ist wirklich, wirklich irre, dass der, wie das zustande kam. So, du hattest damit so deine Probleme, sagst du?
Ja, kommen wir vielleicht später zu. Ich glaube, man muss es noch ein bisschen genauer erklären. Also, weil.
Aber nicht zu genau, das ist jetzt die Spannung.
Nee, aber ich habe es komplett gesehen, gestern Abend und heute Morgen oder gestern und heute Morgen, und ich hätte wahrscheinlich aufgrund deiner Erklärung jetzt gedacht, dass dieser Betrüger, also der Catch Me If You Can Typ sozusagen die Hauptfigur ist, aber der kommt ja hier gar nicht vor.
Nein.
Es gibt Reenactment, also wir sehen diese Talking Heads, das sind die ganzen Betrogenen. Die erzählen was vor der Kamera, und dann gibt es Spielszenen, also so Reenactment-Szenen, wo Schauspieler, die so ähnlich aussehen wie die Originale, diese verschiedenen Sachen sozusagen in Szene setzen. Und das ist schon mal, da habe ich schon mal das erste Problem, was ich mit dieser Doku habe, ist, dass man praktisch diese faszinierende, abstoßende Figur des Betrügers, können wir auch gleich nochmal zu kommen, warum der so abstoßend und so schlimm ist, dass man die ja praktisch nicht kennenlernt. Man sieht nur einen Schauspieler, der so tut, als wäre er diese Figur. Ist ja klar, der andere saß im Knast.
Wollte ich sagen, das ist eine normative Kraft des Faktischen.
Na klar,
heißt das.
Normative Kraft des Faktischen. Aber es bleibt natürlich diese große Frage, wie kann ein Mensch so schlimme Sachen tun, wie dieser Betrüger, der ja nicht nur Tricks angewendet hat, um die Leute auszunehmen, finanzieller Art, und sie zu linken, sondern der ja auch in Beziehungen gelebt hat mit dem Hauptprotagonisten. Es gibt noch einen anderen schwulen Mann, mit dem er dann, als er ja parallel praktisch zu dem anderen zusammen war, dann eine Zeit lang oder später dann nicht mehr. Aber der hat ja praktisch seine Maske, der Betrüger hat seine Maske sozusagen 24/7 getragen. Mhm. Der hat gelebt mit denen und hat sie immer betrogen, hat sie sozusagen, es ist so eine Mischung aus persönlichem Beziehungsbetrug der härtesten Art und eben ganz vielen betrügerischen Machenschaften, um Geld abzuziehen.
Ja, es wird gesagt, dass er ist kein notorischer oder kein zwanghafter Lügner oder krankhafter Lügner, weil er psychisch halt fit ist, sondern er ist ein
habitueller Lügner. Heißt das, ja.
So, das ist einfach Teil seiner Persönlichkeitsstruktur, ist es nicht, die Wahrheit zu sagen und sich dadurch Vorteile zu verschaffen.
Ja.
Ich habe auch immer wieder darauf gewartet, dass man dieser Figur psychologisch näher kommt. Das geht aber nicht, der psychologisch näher zu kommen, weil man sie nicht trifft, weil sie sich selber nicht äußern kann und weil es auch viele Leute, die halt dann hinter dem Prozess und sowas mit ihm zu tun hatten, ratlos hinterlassen hat. Was veranlasst diesen Menschen, 4 Jahre lang eine emotionale, erotische Beziehung mit einem Mann einzugehen, mit dem wirklich viel Zeit zu verbringen und gleichzeitig ihn halt dann so auszunehmen, aber auch nicht so, dass der jetzt stinkreich geworden ist. So, der hat dem ja auch nicht um Millionen erleichtert.
Das waren ja auch alles ganz normale Leute. Das waren teilweise sogar arme Leute. Der hat so das war ein Fake-Anwalt, der war gar nicht Anwalt, hat aber eine ganz große Anwaltsgeschichte über sich selbst erzählt, was er alles Tolles machen will. Der hat teilweise Leute, zu betreuende Personen.
Mandanten.
Ich meine jetzt nicht Mandanten, sondern Leute, die praktisch allein ihr Leben nicht regeln können.
Ach so, ja, sorry.
So als Betreuer sozusagen übernommen und hat also die Behinderungen hatten oder Einschränkungen und hat selbst die ausgenommen. Also ein ganz niederträchtiger Mensch. Und man fragt sich natürlich die ganze Zeit, man will dem irgendwie nahe kommen, man will den verstehen, daraus resultiert ja auch so ein bisschen die Faszination an solchen Betrüger-Dokus, aber du hast keine Chance, weil außer einer ganzen Reihe von WhatsApp-Nachrichten, die immer wieder dann so eingeblendet werden, ich gehe mal davon aus, das sind die Originalnachrichten, die sich gegenseitig geschrieben haben in diesem Beziehungsclinch, weißt du gar nicht, was der Typ im Original mal gesagt hat oder gemacht hat oder geschrieben hat. Also welche Love-Scam-Strategien er sozusagen angewendet hat. Und deswegen bleibt einem dieser Typ halt immer so ein bisschen fremd. Und deswegen konnte ich mit der Doku nicht so. Also die Geschichte ist krass, ist wirklich super krass. Für mich ist es ein bisschen zu lang, diese 3x40 Minuten, zu detailreich. Okay, jetzt könnte man sagen, die Sachen, die der gemacht hat, sind so krass, die muss man einfach alle detailliert aufzählen, aber ich hatte vor allem ein Problem deswegen damit, weil man dem Typen nicht wirklich nahe kommt.
Du bläst jetzt aber auch heimlich die Sendezeit immer weiter auf. Also ich glaube nicht, dass es 3x40 Minuten.
Ich glaube, es sind 3x40
echt?
Minuten. Ja.
Wir gehen der Sache nochmal auf den Grund. Ich bin der Meinung, das ist ein bisschen kürzer, weil dann wird es auch diesen Vorwurf so ein bisschen entkräften, dass es zu lang ist. Ich finde nämlich, dass sie tatsächlich relativ auf den Punkt kommt. Es gibt auch so Real Crime Formate, die sind dann irgendwie, packen nochmal 3x30 drauf oder 40. Ich finde, dass sie schon auf den Punkt kommt, dass sie sich den Figuren auch chronologisch annähert. Es werden immer wieder neue poppen immer wieder neue rein, die betrogen worden sind von ihnen, ihre Geschichte erzählen, denen er halt irgendwie die Karriere versaut hat teilweise. Also es war wirklich, was niederträchtig ist, ein gutes Wort. Dieser Matthias Rödder zieht sich halt durch diese ganze Geschichte hindurch und man kriegt aber zum einen auch so einen Glimpse davon, dass wie hierzulande immer noch das Äußere dominiert, weil du kannst, wenn du dir so eine Robe anziehst und gehst in einen Gerichtssaal rein und sagst, du bist der Anwalt, dann bist du der Anwalt. Der Richter fragt dich dann nicht nach einer Lizenz.
Das fand ich auch interessant.
Du bist dann der Anwalt. Und das meinte auch ich glaube, das hat auch eine Kollegin, also eine in Anführungszeichen Kollegin, eine andere Anwältin, die ja halt auch betrogen hat, gesagt so, wenn das in deutschen Gerichten ist entscheidend, dass du eine Robe trägst und nicht, was du für eine Ausbildung hast und so.
Du musst keinen Anwaltsausweis am Eingang vorzeigen. Nee.
Und du musst auch kein Anwalt sein. Du darfst auch als Laie darfst du theoretisch jemanden vertreten.
So?
Habe ich so verstanden. Müsste ich nochmal nachgehen.
Da brauchst du doch eine Zulassung vor Gericht.
Maybe, okay, alles klar, dann habe ich es missverstanden.
Aber du kannst halt sehr leicht dich sozusagen in diese Rolle reinfaken.
Ja, das geht
echt
easy.
Das wird anscheinend nicht kontrolliert.
Und das ist schon so, boah, also da kommt es ja auch dann stark eben, was ich schon erwähnt hatte, in dieses Hauptmann von Köpenick-Ding rein oder eben bei Catch Me If You Can, der halt einfach nur eine Lufthansa-Uniform hatte, eine Pan Am-Uniform hatte.
Ja.
Und deswegen hat er Flugzeuge geflogen, mehr oder weniger. Und das ist halt einfach krass, das zu beobachten, was da halt alles möglich ist in unserer Oberflächengesellschaft. Ich finde allerdings wirklich toll an dieser Serie, dass es ohne Ritualmörder vorkommt. Real Crime ohne krasses Verbrechen, ohne Bloodshed, ohne zerschredderte Leichen und sowas. Ich habe immer das Gefühl, dass dieses ganze Genre immer auf Kapitalverbrechen aus ist. Mhm. Und hier suchen sie sich mal einen Betrüger, der auch im Kleinen betrogen hat, der nicht irgendwie im Cum-Ex-Bereich tätig ist, sondern wirklich im Kleinen betrogen hat und uns damit auch ein Zeichen gibt, wie schnell das passiert, dass man in die Fänge von solchen Leuten reingerät, weil es ist ja, also man fragt sich ja, wie kann es sein, dass dieser Matthias Rödder immer bei ihm bleibt, obwohl sich die Zeichen immer weiter verdichtet haben. Die Antwort lautet wahrscheinlich, der hat ihn geliebt.
Ja.
So. Und diese Liebe macht blind oder sie trübt zumindest deine Wahrnehmung und so weiter. Und das kann allen passieren, wenn du wirklich auf jemanden richtig abfährst. Sei es halt irgendwie romantisch in einer Liebesbeziehung, sei es beruflich mit jemandem, mit dem du irgendwie eine Firma aufmachst oder sowas. Sei es in einer Fußballmannschaft oder sowas. Das kann dir ewig und überall passieren, dass du an die falschen Leute gerätst, und wenn die deine Gutmütigkeit oder deine Naivität ausbeuten und da die richtigen Trigger setzen und so weiter, ist da niemand vor gefeit. Und das finde ich halt so eine schöne Auflösungsebene daran, dass das auch einfach ein Impuls sein kann für uns, sich das anzugucken und zu sagen, so, aha, das kann uns allen passieren.
Ja, es ist ja auch interessant, vor allem am Anfang der Doku-Serie erzählen ja diese ganzen Männer da aus der Kölner Schwulenszene, die praktisch diesen Dennis dann kennengelernt haben als den Freund, dass die ihn alle toll fanden.
Mhm.
Also, und dann ist für mich halt, dann sehe ich immer so einen Schauspieler, der so, keine Ahnung, so halbgar da rumläuft. Und ich denke dann immer so, ja, jetzt hätte mich mal interessiert, was war denn wirklich das Faszinierende an dem? Warum fanden den denn alle so toll? Es wird zwar beschrieben, aber du erlebst es halt nicht. Und also die Faszination und das Talent von Betrügern sozusagen würde man natürlich gerne dann auch mal in echt irgendwie sehen. Ne?
Das stimmt, aber ich finde, es gab einen so einen Moment, wo die Schwester von ihm erzählt, dass er auf dem Familienfest dabei war.
Ja.
Und er hätte sich sofort massiv mit den Kindern von dieser Schwester, also mit den Nichten und Neffen von dem Rödder beschäftigt und hätte mit denen gespielt. Und sie meinte, das gibt's ja gar nicht, da kommt ein Mann und der öffnet sich sofort den Kindern und hat einen Zugang zu denen und hat dann irgendwie 3 Tage später angeboten, dass er die abends betreut, während die ins Kino gehen oder sowas. Also das heißt, er hat das schon, dieses menschliche Ding. So
ein Menschenfänger, ja.
Genau, also einfach ein Menschenfänger, der aber gleichzeitig auch Techniken angewandt hat, wusste, an eine Frau oder an eine Mutter, kommt man relativ gut emotional ran, wenn man über ihre Kinder geht und so weiter. Und das heißt, der wusste einfach, der hatte schon, das wird auch gezeigt, jetzt nicht im Bild, glaube ich, aber es wird halt dargestellt so, an welchen Punkten er angesetzt hat, um sich das Vertrauen der Leute zu erschleichen. Und das hat er so konsequent gemacht, dass es auch, finde ich, über diese 3x30 bis 90 Minuten nicht abnutzt oder sowas. Es kommen immer wieder neue Protagonisten dazu, es kommen immer wieder neue Geschichten dazu, die uns halt vorführen, wie er das gemacht hat und welche Effekte das hatte und wie das Existenzen zerstört hat.
Vor allem der Typ hat eine unfassbare kriminelle Energie, weil der ganz viele kleine und mittelgroße Betrügereien, weil er ja so eigentlich kleine Leute betrogen hat, also parallel ständig wurde in deren Namen, weil er sich irgendwelche Vollmachten hat ausstellen lassen, mit dem irgendwelche Sachen gekauft oder Verträge abgeschlossen, wo die dann geschädigt wurden dadurch und so, und er dann einen Vorteil hatte, hat sich hier oder da privat Geld geliehen, weil er angeblich irgendwas schnell machen musste und so. Also diese kriminelle Energie von dem Typen ist absolut unfassbar.
Ja.
Und ich habe ja, wir erfahren ja, dass er eigentlich von der Ausbildung Erzieher ist und mittlerweile ist er aus der Haft entlassen und arbeitet in einem Altenheim.
Ja, aber erzähl jetzt auch nicht zu viel. So. Das sind auch Sachen, die werden da revealed. So.
Ja, okay.
Das ist tatsächlich so. Ich würde sagen, guckt euch das an und staunt, was es für Strategien gibt, um Leute zu hintertreiben. So, und der kennt sie alle und der hat sie alle angewandt und man wünscht ihm wirklich eine fiese Krankheit.
Man muss allerdings über die ersten 2 Minuten dieser Doku-Folgen immer hinwegkommen, da wird immer so leider diese Sache, die heute ganz viele Dokus machen, da wird so im Schnellverfahren immer schon so Highlights der Folge aneinandergeschnitten, stimmt, ganz schlimm von Musik unterlegt, und überhaupt ist die Musik in dieser Serie so ein bisschen, das gab mir starke RTL 2 Vibes.
Ja.
Also die Doku ist so ein bisschen leider manchmal billiger gemacht, als die Geschichte es verdient hätte.
Ja, okay.
So.
Das, also, ja, klar. Ist jetzt
in der Machart, wie es aufbereitet ist.
Ja. Ist, interessanterweise ist die gestern auch auf dem Seriencamp vorgeführt worden oder vorgestern. Also es ist halt so, die wird auch von Sky als eine Schlüsselproduktion dieses Jahres irgendwie angesehen.
Dann bin ich wahrscheinlich ausnahmsweise mal kritischer als viele.
Kann sein, ja, weiß ich nicht. Also sie ist jetzt nicht, sie erfindet jetzt nicht das Rad des Dokumentierens
neu. Sie wird keinen Grimme-Preis gewinnen.
Sie kriegt wahrscheinlich auch keinen Grimme-Preis. Also weiß ich nicht, wie die Leute da ticken. Das ist nicht der Punkt. Ich finde, das Thema ist so Real Crime untypisch, dass es mich halt tatsächlich nur noch von diesem Label her abgeschreckt hat. Und als ich drin war, habe ich tatsächlich, glaube ich, nur so 5-6 Minuten gebraucht, bis ich gemerkt habe, so, da steckt viel mehr drin, als ich gedacht hätte.
Ja. Ansonsten hast du einen ganz heißen Tipp vom Seriencamp, wenn du da warst?
Nee, das nicht, aber es gibt jetzt, also was da sehr gehypt wurde, ist dieses Mozart-Mozart-Ding. Also es gibt da irgendwie so eine neue History-Serie, die glaube ich, auf diese die Liebesbeziehung von Mozart abzielt und so. Und das ist, glaube ich, ein richtig dickes Ding. Also das geht, glaube ich, auf die Milos Forman-Ebene von Amadeus. So, das erscheint jetzt demnächst erst. Ansonsten habe ich da gar nicht so viel Neues gesehen, weil das Seriencamp eher so eine Branchenveranstaltung ist, wo sehr, sehr prominente Leute aus aller Welt in sehr, sehr fließendem Englisch miteinander diskutieren, dass ich echt Probleme hatte, teilweise dem zu folgen.
Fein. Damit beenden wir unsere heutige Folge. Wir werden vor unserer kleinen Sommerpause, also Sommerpause heißt wirklich nur, dass wir einen Termin ausfallen lassen und dann mal insgesamt 4 Wochen weg sind. Aber vorher wird es noch 2 reguläre Folgen von uns geben. Einen Rückblick auf die besten Serien des ersten Halbjahres und noch eine ganz normale Folge, wo wir nochmal über ein paar neue Formate sprechen. Als nächstes, eins von den beiden Sachen wird am Freitag, dem 20. Juni, unserer nächsten Folge stattfinden. Auch eine noch, der Fernsehpodcast gibt es jetzt übrigens seit neuestem auch bei YouTube. Probiert das gern mal aus, nicht als Videopodcast, also wir filmen uns jetzt hier nicht, wie wir miteinander diskutieren, aber ja, vielleicht veröffentlichen wir da in dem Video, also man kann sich jetzt einfach unseren Podcast auch bei YouTube anhören, mal das eine oder andere Bild unserer Aufnahmesession. Und man kann wunderbar Kommentare unter die Folgen schreiben, ohne dass man sich kompliziert irgendwie anmelden muss. Kommentare ist ein Stichwort. Bitte abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns hört. Kommentiert und vor allem bewertet uns dort, weil das ist ganz wichtig für unsere Zukunft. Je mehr Kommentare dort stehen, desto leichter werden andere Menschen praktisch darauf hingewiesen, dass es diesen Podcast gibt. gibt. Wir freuen uns natürlich wie immer auch über Zuschriften unter fernsehpodcast@web.de. Ja, und damit lassen wir es für heute gut sein, lieber Jan.
Jawohl.
Ne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Schöne sommerliche Zeit wünsche ich euch.
Ciao.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.